Leseprobe aus Die Zahnfee von Guido Krein, erschienen im Arunia Verlag 2020. Rollmops, Cola und alte Pizza. Nicht gerade das Frühstück eines Gourmets, aber ich war zufrieden. Die Nacht war dafür umso delikater gewesen. Bianca war ein Luder, mit einer so schmutzigen Fantasie, dass es für eine ganze Generation von Pornoregisseuren gereicht hätte. Dafür, dass ich seit 2 Jahren von ihr geschieden war und sie mich nicht ausstehen konnte, wachte ich in letzter Zeit sehr häufig neben ihr auf. Leider wohnte sie in Sasel, was sehr zu Lasten meines pünktlichen Erscheinens beim Dienst ging. Auch heute verstopfte der Berufsverkehr die Bramfelder Chaussee und ich konnte mir lebhaft vorstellen, wie Böttcher mir die Ohren langziehen würde. Meine Vorgesetzte war definitiv untervögelt und ich wollte nicht schon wieder als Ausgleich herhalten. Ich zog die Goldwing in eine kurz auftretende Lücke in der rechten Spur, drehte am Gashebel und ließ die schwere Maschine über einen niedrigen Bordstein hoppeln. Das sonore Grollen des Sechszylinders übertönte die empörten Kommentare der Fußgänger. Was stellten sie sich so an? Sie mussten nur einen Schritt beiseite treten. Ich würde fast 5 Minuten sparen, die für mich den Unterschied zwischen langgezogenen und ausgeleierten Ohren machen konnten. Wie hieß es so schön? Ein kleiner Sprung für einen Menschen, eine gute Fahrt für einen Biker. Ich musste innerlich grinsen. Bianca hatte mich oft gefragt, welcher Trottel vom Psychologe mir die Eignung zum Polizeidienst bescheinigt hatte. Die Dicke verließ den Fußweg und fand blubbernd auf den Pfad der Rechtschaffenheit zurück, der in diesem Fall Anderthalzallee hieß. Mit einem weiteren entschiedenen Zug am Gashebel verließ ich den Boden der Straßenverkehrsordnung aber gleich wieder. Was hatte ich von einem Schleichweg durch kleine Nebenstraßen, wenn ich Schritttempo fuhr? Ich hatte Glück. Mein Weg zum Ring lag so tot wie Mannis Currywurst vor mir. Noch konnte ich es schaffen. Allerdings bekam ich keine Gelegenheit dazu. Mitten im schönsten Schlaglochslalom meldete sich mein Handy über das Honda-Intercom. Colin, mein niemals zu spät beim Dienst erscheinender Partner, meldete sich.
»Guten Morgen, Tycho«, flötete er mir ins Ohr.
Vielleicht lag es an mir, aber morgens klang Colin derartig schwul, dass er seine Anzüge mit der bloßen Hand bügeln konnte. Glücklicherweise verflog seine affektierte Art nach dem Mittagessen gewöhnlich.
»Moin, bin gleich da.«
»Deshalb rufe ich an, mein Lieber.« Das »mein Lieber« schien sich wie warmes Olivenöl in meinen Haaren festzusetzen.
»Es hat einen Mord gegeben. Komm doch bitte direkt ins Atlantik.«
»Geht klar. Bis gleich.«
Ohne ihm Gelegenheit zur Antwort zu geben, unterbrach ich die Verbindung. Colin war einer meiner besten Freunde, aber morgens war er kaum zu ertragen. Dann ging er sogar meinem Bruder auf die Nerven und der war im Gegensatz zu Colin tatsächlich schwul. Aber ich hatte keinen Grund, mich zu beschweren. Ich konnte direkt zum Tatort fahren und die alte Böttcher würde nie erfahren, dass ich schon wieder zu spät kam. Klamotten machen einen entscheidenden Unterschied. Schon meine langen Haare und der auffällige Ohrring machten es in gewissen Kreisen nicht einfacher. Eine sehenswerte Reaktion erhielt ich jedoch erst, wenn ich auch noch in abgewetzten Bikerklamotten und schweren Boots auftauchte. Dem Portier des Atlantik waren fast die Augen aus dem Kopf gefallen, als ich ihm die Marke unter die Nase hielt. Ich hätte ihm meine schockierende Aufmachung ja gerne erspart, aber meine Dienstverkleidung aus Jackett und Jeans wartete noch im Präsidium auf mich. Allerdings war ich auch nicht frei von derartigen Oberflächlichkeiten. Trotz all der Jahre im Dienst ging es mir immer noch nahe, ein Mordopfer zu sehen. Seltsamerweise war es aber noch schlimmer, wenn das Opfer nackt war. Fast unerträglich wurde es jedoch, wenn ich es mit Frauen oder Mädchen zu tun hatte. Ich verstand es selbst nicht genau, aber eine ermordete Frau ging mir sogar tiefer unter die Haut als ein ermordeter kleiner Junge. Als Bulle musste ich solche Gefühle natürlich aus meiner Arbeit heraushalten. Ich fragte mich manchmal, ob das Gleiche nicht auch für ein Portier selbstverständlich sein sollte. Das heutige Opfer fiel leider wieder in die Tief-unter-die-Haut-Geh-Kategorie. Die Kleine war Ende 20 und hatte sichtlich viel dafür getan, ihren Körper in Bestform zu halten. Noch vor wenigen Stunden hätte ihr vermutlich ein Minirock und ein Lächeln genügt, um einen Mann mit schwacher Gesundheit ins Grab zu bringen. Und jetzt lag sie hier. Irgendein barbarischer Irrer hatte ihr so sehr die Kehle zerfetzt, dass die Luftröhre und Blutgefäße wie in einem Anatomiebuch offen lagen. Das Blut hatte ihr langes blondes Haar zu einem schmierigen Klumpen gemacht, der wie eine gehäutete Katze auf ihrer Schulter klebte. Ich war erstaunt, dass ich Pizza und Rollmops bei mir behalten konnte.
»Den Kehlkopf haben wir an der Tür gefunden«, erklärte mir Colin fröhlich.
Ich nahm es ihm nicht übel. Er hatte die Gabe, sich so sehr von den Opfern zu distanzieren, als schaue er einen Krimi im Fernsehen. Solche Details waren für meinen Magen jedoch geeignet, Pizza und Rollmops eine zweite Chance zu geben. Dennoch beschränkte ich mich auf ein beiläufiges Nicken und warf einen Blick auf ihre Handgelenke. Ich sah keine Fesselspuren. Allerdings ging ich auch nicht zu nahe heran, um der Spusi nicht in die Quere zu kommen.
»Das Opfer heißt Noreen Ponton«, begann Colin emsig von seinem Block abzulesen. Jetzt klang er nicht nur schwul, sondern auch noch devot. US-amerikanische Anwältin. Sie ist nur für 2 Tage in Deutschland und hat für heute Abend einen Flug nach Detroit gebucht.
Was hat sie hier gemacht?
Urlaub, vermutete Colin schulterzuckend. Ich habe bei der hiesigen Dependance ihrer Kanzlei angerufen. Sie hatte keine geschäftlichen Termine und war offiziell im Urlaub.
Naja, Spaß hatte sie. Der junge Mann, der seine Kollegin feist grinsend bei der Entnahme einer Sekretprobe vom Betttuch zusah, war noch nicht lange dabei. Sonst hätte er es wohl nicht gewagt, in meiner Gegenwart solche Sprüche über ein Mordopfer abzusondern.
Was war das?
Ich war so auf 180, dass ich ihn fast am Kragen gepackt hätte. Da das Würstchen den Kopf weit in den Nacken legen musste, um mich anzusehen, verfehlte mein Ausbruch seine Wirkung nicht. Ein Einwurf von Steffi, der Gerichtsmedizinerin, ersparte uns jedoch sein Gestammel.
»Das ist merkwürdig«, sagte sie zweifelnd.
»Was?« fragte Colin neugierig. Eifrig hielt er Stift und Block bereit.
»Ich war ja eben noch nicht sicher.«
Sie klang, als hätte sich dieser Zustand nicht wesentlich geändert.
»Aber das ist tatsächlich eine Bisswunde.«
»Heißt das, sie wurde von einem Hund getötet?«
Ich war entsetzt.
»Nein, sicher nicht. Hunde reißen an einer Wunde, indem sie den Kopf hin und her werfen. Sie zerfetzen ein Opfer deshalb regelrecht. Es ist eher wie bei einem Löwen, der nur einmal fest zubeißt.«
»Löwe?« Colin war so konsterniert, dass es unter anderen Umständen amüsant gewesen wäre.
»Nein, dafür ist die Bissspur zu klein und Löwen reißen die Kehle auch nicht heraus, sondern ersticken ihre Opfer.«
Steffi war sicher eine der fähigsten Pathologinnen, die ich kannte, aber ihre umständliche Art ging mir zuweilen auf die Nerven.
»Was war es denn nun?«
»Die Bisse drangen extrem tief ein. Dann hat der Angreifer den Kopf zurückgerissen und dabei die Haut und Gewebe entfernt. Das Ganze muss etwa 4 bis 6 Mal passiert sein. Genaueres kann ich aber erst nach der Autopsie sagen.«
»Okay, aber von was für einem Tier stammen die Bisse?« wollte ich wissen.
»Von einem Menschen.«
Ich starrte sie wie vom Donner gerührt an. Wieder brachten sich Pizza und Rollmops überdeutlich in Erinnerung. Steffi zuckte mit den Schultern.
»Oder von einem menschlichen Gebiss. Genaueres kann ich erst nach der Autopsie und einer Speichelprobe sagen.«
»Mein Gott«, entfuhr es Colin.
Auch sein Panzer hatte offensichtlich seine Grenzen.
»Wie gesagt, ich bin nicht sicher. Die Bisse sind sehr tief für einen Menschen. Das geht nur mit großer Kraft. Wenn ich raten müsste, würde ich auf Drogen tippen.«
Während sie geschäftig weiterarbeitete, breitete sich für einen Moment Stille im Zimmer aus.
»Hatte sie Verkehr?« unterbrach Colin das Schweigen.
Er hatte seine Distanz schon wieder zurückerlangt.
»Auf jeden Fall«, antwortete Steffi. »Ich werde aber erst nach der Autopsie sagen können, ob der Sex einvernehmlich war. Es gab jedoch keinen Kampf. Zumindest auf den ersten Blick sind keine Abwehrverletzungen zu erkennen.«
»Danke, Steffi«, sagte ich trocken und verließ den Tatort.
Wir suchten vermutlich einen schwer Gestörten, der so schnell wie möglich aus dem Verkehr gezogen werden musste. Aber zunächst hatte ich eine Verabredung mit der Keramikabteilung, wo ich mir mein Frühstück noch einmal durch den Kopf gehen lassen würde.